Ja, welch eine große Gnade, dass wir das Vorrecht haben, das Volk Gottes zu sein, seine Kinder zu heißen und dieses selige Wissen zu haben, was der Herr Großes an uns getan hat. Ich glaube, wir alle sind froh und dankbar, wieder hier an dieser Stätte zu sein, um das teure und heilige Wort Gottes zu hören, um von ihm neu gestärkt und gesegnet zu werden. Und wir sind in großer Erwartung. Und der Herr wird mächtig segnen, auch heute Abend. Ich möchte zur Einleitung ein Wort aus dem 1. Korinther, Kapitel 15 lesen. Und dazu stehen wir alle auf. 1. Korinther, Kapitel 15, von Anfang an. Ich weise euch aber, liebe Brüder, auf die Heilsbotschaft hin, die ich euch getreulich verkündigt habe, die ihr auch angenommen habt, in der ihr auch feststeht und durch die ihr auch die Rettung erlangt, wenn ihr sie in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie euch getreulich verkündigt habe. Es müsste sonst sein, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen wäret. Bis hierhin dieses Wort. Und wir sind Gott dankbar, dass von Anfang an seine Knechte durch den Heiligen Geist die Heilsbotschaft verkündet haben. Und das ist unsere Richtschnur. Und dasselbe Wort, dieselbe Heilsbotschaft wird heute noch verkündigt durch die wahre Knechte und Diener Gottes. Und sie hat die Kraft zu retten und das Erbe zu verleihen. Und auch heute Abend möge der Herr zu unseren Herzen reden. Wir wollen beten und ich bitte Bruder Schmidt, dass er nach vorne kommt und mit uns betet.
Ja, mein Gott. Großer Gott. Wir schauen auf zu dir, dem lebendigen und wahrhaftigen Gott, der du dich in Christus Jesus, unserem Herrn, geoffenbart hast. Und wir erkennen, dass außer dir es gibt es kein Heil. Außer dir gibt es keine Gewissheit. Außer dir, Herr im Himmel, gibt es keine Heilsbotschaft. Gott, ich danke dir, dass du sie uns gesandt, zu uns gesandt hast, dass du uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hast, Herr, zu deinen Kindern. O Gott, so bitten wir dich auch heute Abend. Wir sind zusammengekommen, o Herr, eins miteinander Gemeinschaft haben. Aber die Gemeinschaft mit dir, o Herr, ist uns teuer und wert. So bitten wir dich, Herr Jesus Christus, geh du durch unsere Mitte, durch unsere Reihen. Geh du von Herz zu Herz, berühre du jedes Herz. Lass uns dich preisen und ehren. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, öffne unsere Augen, o Herr. Öffne alles, auf dass wir alles das auf- und annehmen, was du uns zu sagen hast, Herr. Denn dein Wort oder in deinem Wort ist das Leben und das Leben gehört uns, denn du hast es uns geschenkt. Dank sei dir dafür, Herr Jesus. Bitte segne du dein ganzes Volk auf der ganzen Erde, überall, Herr, auch die heute mithören. Mein Gott, bitte segne du, offenbare durch zur Verherrlichung deines Namens, salbe die Lippen dadurch, du reden wirst, salbe dein Wort und wir wollen dich dafür preisen und ehren. Amen.
Amen. Amen. Singen wir gleich noch, komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn.
Thank you.
Glaube nur, glaube nur. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre. Und noch einen, ich lieb ihn, ich lieb ihn. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir heißen alle sehr, sehr herzlich willkommen, besonders diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, vielleicht nach langer Zeit mal wieder hier sind und natürlich alle aus ganz Europa, aus dem hohen Norden, aus Finnland bis runter nach Italien. Alle Nachbarländer sind vertreten und wir danken Gott im Herrn für das große Vorrecht, das wir haben, sein Wort zu hören, von Herzen zu glauben, mitzugehen mit der Verkündigung. Gott segne auch besonders unsere teuren Geschwister aus afrikanischen Ländern, Gott segne sie, die Schwester aus Kamerun und all die Leute, all die Brüder und Schwestern, die zu Besuch sind. Gott möge alle segnen und möge diese beiden Tage zu Tagen machen, die uns unvergesslich bleiben, Tage des Segens, wo wirklich niemand leer ausgegangen ist. Dann haben wir Grüße aus den USA, aus Kanada, aus vielen Ländern Afrikas, von einem Ende bis zum anderen, aus Indien, aus Südamerika. Ja, dann haben wir Grüße aus Italien, Grüße aus der Schweiz und Bruder Wahlström lässt natürlich ganz besonders herzlich grüßen. Und ja, ich hoffe, dass wir alle erwähnt haben und falls nicht, bitten wir um Verzeihung. Dann für alle Französisch Sprechenden und Englisch Sprechenden wäre bekannt zu geben, dass wir den Rundbrief in beiden Sprachen gedruckt haben und dass er mitgenommen werden kann. Unsere beiden Schwestern, Schwester Christa und Schwester Janina, werden nach dem Rechten sehen. Ihr könnt dann im Versand die Rundbriefe abholen. Was wäre noch bekannt zu geben? Die Frage war, wann wir in Italien sein können, in Mailand und in Palermo. Im Moment haben wir noch kein Datum. Die Zeit ist tatsächlich ganz ausgefüllt. Der Oktober ist, so Gott will, für ganz Indien eingeplant, vom obersten Norden, von Neu-Delhi bis zum untersten Süden nach Chennai. Und dann geht es noch nach Sri Lanka, dem früheren Ceylon. Und so Gott will, ist auch der ganze November eingeplant. Eine besondere Versammlung, besonders für euch in Österreich und Nachbarländer. So Gott will, werden wir in Novi Sad eine besondere Versammlung haben am zweiten Samstag im November. Und danach geht es dann nach Fernost bis hin zu den Fidschi-Inseln, nach Port Moresby, wenn man auf die Karte schaut, links von Australien in Richtung Hongkong, dann findet man die Inseln. Und ich möchte einfach die Zeit nutzen, auskaufen, um möglichst auch Länder zu besuchen, wo ich noch nicht war, um das teure und heilige Wort zu tragen. Dann, so Gott will, ist der Dezember ganz verplant für Südamerika, für Peru, für, ja, was ist alles, Haiti und Kuba. Wir haben also tatsächlich das ganze Jahr nur, so Gott will und Gnade schenkt, eingeplant, um das teure und heilige Wort Gottes mit möglichst vielen zu teilen. Ihr wisst ja, das ist einfach unsere Aufgabe und der möchten wir nachkommen. Heute haben wir das Mahl des Herrn. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon gefreut, als ich den herzlichen Gesang mitgehört habe. Es ist wirklich ein Unterschied, ob man nur singt, weil man singt, oder ob man von Herzen einstimmen, von Herzen mitsingen kann. Und das Gleiche trifft ja auf das Gebet zu. Das Gleiche kann auch auf das Hören des Wortes angewandt werden. Man muss von Herzen hören und aufnehmen und innere Zustimmung zum Worte Gottes haben. Im Einleitungswort haben wir etwas Wunderbares mitgelesen. Doch ehe ich Vers 3 und 4 lese, möchte ich einfach unserem geliebten Bruder Siegfried Fleck zu seinem Geburtstag gottesreichen Segen wünschen. Amen. Es sind einfach Jahre seit 1968 vergangen, in denen wir zusammengearbeitet und die Betreuung ist geschehen wie in keinem anderen östlichen Lande. Wir sind unserem geliebten Bruder von Herzen dankbar. Gott hat ihn sichtbar gesegnet. Und wenn ich das noch erwähnen darf, er ist der Einzige unter uns, der knapp ein Jahr im Gefängnis gesessen hat, noch in der Zeit des Kalten Krieges
um des Wortes Gottes willen. Mich haben sie nur einmal für einige Stunden in Ost-Berlin eingesperrt. Ja, haben das auch gemacht, aber das war gar nicht so schlimm aus heutiger Sicht. Also danken wir Gott auch für alle Brüder, die mit der Übersetzung befasst sind. Gott, der Herr, segne euch. Gott segne alle, die online angeschlossen sind. Ich war sehr froh, als ich den Anruf aus Südafrika bekam, dass auch die Konferenz in Atlanta, Georgia, USA übertragen wurde. Und ihr wisst nun einmal, die englische Sprache ist die Weltsprache geworden und alle Welt spricht Englisch und so haben wir viele Menschen erreichen können und die Verkündigung, die funktioniert einfach immer noch am besten in der englischen Sprache. Es ist eine einfache Sprache, aber doch ganz gewaltig. Nun kommen wir zur Betrachtung. Brüder und Schwestern, ich möchte uns heute eine Anzahl Bibelstellen lesen, die uns die vollbrachte Erlösung vor Augen führen. Und ich bitte einfach darum, von Herzen zu glauben, aufzunehmen. Es geschah, es ist vollbracht. Gott hat nicht mehr tun können, als er getan hat. Wir sind erlöst, unsere Schuld ist vergeben. Wir sind Gottes Eigentum geworden für Zeit und Ewigkeit. Wir haben gehört, dass hier geschrieben steht, dass wir das Evangelium in der Gestalt festhalten sollen, wie es ursprünglich, wie es am Anfang aus berufenem Munde verkündigt worden ist. Und das ist das Gewaltige. Wir wissen, Gott hatte Propheten. Das war ein berufener Mund. Gott hatte, ja Gott der Herr, hatte Apostel berufen, um das Wort, um das Evangelium zu verkündigen. Und wir sollen es bitte in der Gestalt bewahren, wie es uns ursprünglich verkündigt und in der Heiligen Schrift hinterlassen worden ist, mit der Begründung, der letzte Teil von Vers 2 in 1. Korinther 15, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen wäret, wenn wir es nicht im Original behalten, dann ist unser Glaube vergeblich. Glaubet, wie die Schrift sagt. Und dieser Glaube ist den Heiligen ein für alle Mal überantwortet worden. Noch die beiden Verse, Vers 3 und 4. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, dass ich, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß. Und dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß. Immer gemäß der Schrift, immer gemäß dem, was Gott schon angekündigt hatte. Kommen wir zum 2. Mose, dem 12. Kapitel, um uns vor Augen zu führen, in welch einer Weise und welch eine Bedeutung das Blut schon im Alten Testament hatte. 2. Mose, zwölftes Kapitel, ja, lesen wir einfach Vers 7. Hierauf sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle, an den Häusern streichen, in denen sie die Mahlzeit haben, das Mahl feiern. Israel wird hier zum ersten Mal in Vers 3 als Gemeinde angesprochen. Vorher war es das Volk. Jetzt Herausführung, Gemeinde, Israel, und dann kamen die Weisungen, dass das Lamm geschlachtet werden sollte und das Blut durfte nur links, oben und rechts gestrichen werden, nicht an die Türschwelle, damit niemand das Blut des Bundes mit Füßen tritt, sondern unter dem Schutz des Blutes bleibt. Denn es war ja das Blut des Bundes. In Vers 13 lesen wir im gleichen Kapitel: Dabei soll dann das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Denn wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen und es soll euch kein tödliches Verderben treffen, wenn ich den Schlag gegen das Land Ägypten führe. In 2. Mose 24 lesen wir, 2. Mose 24, Vers 6 bis 8. Hierauf nahm Mose die eine Hälfte des Blutes und goss es in die Opferschalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Hierauf nahm er das Bundesbuch und las es dem Volke laut vor, und sie erklärten alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun und willig erfüllen. Dann nahm Mose das Blut und besprengte mit ihm das Volk, wobei er ausrief: Dies ist das Blut des Bundes, dem der Herr mit euch aufgrund aller dieser Gebote geschlossen hat. Das Volk des Bundes, das Buch des Bundes, das Blut des Bundes. Hier die göttliche Harmonie durch das Blut mit seinem Volk. Dann haben wir im Hebräer, dem 9. Kapitel, das herrliche Wort, die Ausführungen im Neuen Testament, gegründet auf das Alte, sind einfach ganz wunderbar. Hebräer, 9. Kapitel, und hier lesen wir von Vers 14. Um wie viel mehr wird das Blut Christi, der Kraft ewigen Geistes, sich selbst als ein fehlerloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Zurück zu 3. Mose 17, ein Wort, das wir schon immer wieder mal gelesen haben. 3. Mose 17, Vers 11, hier haben wir den Beweis dass das Leben des Leibes im Blute ist. 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Denn das Leben des Leibes liegt im Blut, und ich habe es euch für den Altar bestimmt, damit ihr euch dadurch Sühne für eure Sünden erwirkt. Sühne für eure Sünden erwirkt. Denn das Blut ist es. Denn das Blut ist es, das Sühne durch das in ihm enthaltene Leben bewirkt. Vers 14. Denn was das Leben alles Fleisches betrifft, so liegt sein Leben in seinem Blut. Darum habe ich den Israeliten geboten, von keinem Fleisch dürft ihr das Blut genießen, denn das Leben alles Fleisches liegt in seinem Blut. Der es genießt, soll ausgerottet werden. Im Alten Testament, so haben wir es wiederholt aus dem Munde Bruder Brenhems gehört, konnte das Leben des Tieres, das geopfert wurde, dessen Blut vergossen wurde, auch das Blut all der Lämmer, hat ja nur dazu gedient, um die Sünde vorläufig zuzudecken. Erst durch das Blut des Lammes konnte das göttliche Leben auf uns zurückkommen. Und wir werden noch die Bibelstellen lesen. Im 1. Korinther, im 10. Kapitel, hat der Apostel Paulus nochmals ausgeführt, 1. Korinther, 10. Kapitel, und hier lesen wir Vers 16 und 17, schon mit Blick auf das Mahl des Herrn. Der Kelch des Segens, 1. Korinther 10, Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Hebräer 13. Kapitel. Diese Bibelstellen sind alle Gold wert. Alle Bibelstellen sind einfach gewaltig und wunderbar. Aber speziell auf diesen Tag bezogen, auf das Mahl des Herrn, auf das Opfer am Kreuz auf Golgatha. Lasst uns diese Bibelstellen lesen, im Glauben aufnehmen, uns einfach im Glauben da hinein zu versetzen, weil Gott es um unseretwillen getan hat und geschehen ließ. Hebräer, das 13. Kapitel, und hier lesen wir Vers 12 bis 14. Hebräer 13, Vers 12, 13, 14. Deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttores gelitten. Jetzt die Mahnung an uns alle. Vers 13. So wollen wir denn zu ihm vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, geht aus jedem Lager heraus, tragt die Schmach
des Erlösers als Erlöste. Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die künftige. Das haben wir alle begriffen und wir könnten jedes Mal neu singen, von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz mein Jesus hin. In Offenbarung, dem 12. Kapitel, haben wir die Beschreibung der Überwinderschar, die Beschreibung derer, die hinaufgenommen werden in die Herrlichkeit Gottes. Offenbarung, 12. Kapitel, ich lese nur Vers 11. Diese haben ihn um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Hier haben wir zwei Dinge. Das Blut des Lammes und das Zeugnis Jesu Christi. Und das Zeugnis Jesu Christi ist der Geist der Weissagung. Die bluterkaufte Schar ist Gott geweiht. Nicht nur durch die Salbung, sondern auch durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, Gott hat sein Wort, das er uns aus Gnaden geoffenbart hat, in unserem Herzen versiegelt. Das kann niemand mehr herausnehmen. Das Wort Gottes bleibt nicht nur in diesem Buch in Ewigkeit. Das Wort Gottes bleibt in uns. Und es steht ja auch geschrieben, im 2. Johannesbrief hat der Apostel ja deutlich gesagt, die Wahrheit, die in eurer Mitte ist und in Ewigkeit bleiben wird. 1. Johannes, 5. Kapitel, hier haben wir das Zeugnis. Drei sind es, 1. Johannes, 5. Kapitel, Vers 7 und 8. Drei sind es nämlich, die Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind vereint. Und dann kommen wir hier zu dem Zeugnis, das Gott als Vater über seinem Sohn abgelegt hat. Dann können wir direkt zum 1. Petrus gehen und dann zum 2. Petrus, zum 1. Kapitel und sehen, was damit gemeint ist. Gehen wir noch einmal zu 1. Mose 3 zurück. Da war nämlich die Gefahr, dass die ersten Menschen vom Baum des Lebens essen würden und dann in ihrem gefallenen und sündigen Zustand ewig gelebt hätten. 1. Mose, 3. Kapitel, Vers 22. Und Gott, der Herr, sagte, der Mensch ist jetzt ja geworden wie einer von uns, insofern er Gut und Böse zu unterscheiden weiß. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstreckt und auch von dem Baume des Lebens nimmt und isst und unsterblich wird. Das wäre das Letzte, was hätte passieren können. Die Verheißung ist ja schon hier in 1. Mose 3 von Vers 13, 14, 15, dass Gott den Samen senden würde um der Schlange den Kopf zu zertreten und uns die Erlösung zu schenken. Aber stellt euch vor, der gefallene Mensch hätte vom Baum des Lebens gegessen, wäre unsterblich geworden in seinem sündigen Zustand. Was hätte Gott damit anfangen können? Und deshalb waren die Cherube mit ihrem kreisenden Schwert vor den Eingang zum Paradies gestellt worden, denn Gott hatte einen Heilsplan. Der gefallene Mensch sollte Erlösung erfahren. Der gefallene Mensch sollte zu Gott zurückgebracht werden, um dann mit Gott ewig leben zu können, nämlich nach Empfang des ewigen Lebens. Um für alle, die vielleicht Mühe haben, lasst mich aus 1. Timotheus, dem 6. Kapitel lesen, dass nur Gott allein Unsterblichkeit hat und dass alle, die das ewige Leben haben, in die Unsterblichkeit versetzt werden bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. 1. Timotheus, 6. Kapitel, und hier ist es der 16. Vers. Der allein Unsterblichkeit besitzt, der da wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch je gesehen hat, noch zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und Macht. Amen, ist dahinter gesagt worden. Also, er, der allein Unsterblichkeit hat, hat aus Gnaden sich selbst einen Leib geschaffen, um in diesem Leibe, nur dem Leibe nach, sterblich zu werden, nicht dem Geiste nach, dem Leibe nach gestorben, in das Grab gelegt, dem Geiste nach hinuntergegangen und den Geistern im Gefängnis gepredigt und dann durch die Kraft der Auferstehung, nachdem er Tod und Hölle überwunden hatte, ist er auferstanden und konnte ausrufen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Auch das haben wir immer wieder gesagt. Da der Mensch nicht in 1. Mose 1, als in der Geistleiblichkeit war, gesündigt hat, sondern nachdem er in 1. Mose 2, Vers 7 in den Fleischesleib gelegt und getan wurde. Eva ist nicht aus Adam in 1. Mose 1 herausgenommen worden, sondern in 1. Mose 2. Erst da hat Adam schlafen können. In 1. Mose 1 hat er nicht schlafen können in der Geistleiblichkeit. Erst in der Fleischleiblichkeit. Und hier ist die Brücke vom Alten zum Neuen Testament, von dem ersten Adam zum zweiten Adam. Als unser Herr im gesamten Alten Testament in der Geistleiblichkeit erschien, konnte er nicht sterben. Er musste in das Fleisch kommen. Das Wort musste Fleisch werden und unter uns wohnen. Denn wir hatten in diesem Fleischesleibe zusammen mit Adam und Eva gesündigt und haben nur so erlöst werden können, um dann in die Geistleiblichkeit zurückversetzt zu werden. Das ist in einer Kurzbeschreibung die Verwirklichung des Heilsplanes unseres Gottes, der aus Menschenkinder Gottes aus Gnaden gemacht hat, der dem Tode die Macht genommen und uns, ja sogar aus der Macht Satans, von allem erlöst und befreit hat und aus Gnaden das ewige Leben geschenkt hat. Im Philipperbrief im 2. Kapitel lesen wir Philipper 2. Kapitel Vers 7 und 8. Philipper 2, Vers 7 und 8. Gottes Wort ist einfach gewaltig und wir freuen uns von Herzen darüber. Hier die Verse 7 und 8. Er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Wie groß ist unser Herr? Der Herr wurde Knecht um unsretwillen. Er, der das ganze Weltall ins Dasein gesprochen, er, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und ist in völlig menschliches Wesen eingegangen und ward in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden. Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Hier haben wir das Beispiel des Erlösers. Und wer die vier Evangelien liest, wird feststellen, was alles mit unserem Herrn und Erlöser während seiner Menschheit gemacht wurde. Welche Bezeichnungen auf ihn Anwendung fanden, so hat man noch keinen Menschen bedient wie unseren Herrn. Er war ein Verbrecher, er war ein Verführer, er war alles. Macht euch mal die Mühe, das nächste Mal, wenn ihr die vier Evangelien liest, was unserem Herrn und Erlöser auf dem Wege nach Golgatha gesagt und was ihm angetan wurde, bis er angespien, verhöhnt, geschlagen und verspottet wurde und das noch mit der Bemerkung, weissage uns, wer dich geschlagen hat. Und er ging den Weg, um uns die Erlösung zu schenken. Wie reagierst du, wie reagiere ich, wenn man uns ja manche Titel gibt, die wir nicht gerne haben? 1. Korinther, 15. Kapitel, hier haben wir den Höhepunkt bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, wenn auch wir in die Unsterblichkeit versetzt werden. 1. Korinther, 15. Kapitel, wir lesen von Vers 50. Das aber versichere ich euch, liebe Brüder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben, auch kann das Vergängliche nicht die Unvergänglichkeit ererben. Seht, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden, im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß, denn die Posaune wird erschallen und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden und wir werden verwandelt
werden.
Weiter mit Vers 53. Denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. Hier haben wir wieder das Wort Unsterblichkeit. Nur Gott hat und ist unsterblich. Jetzt werden wir in den direkten göttlichen Stamm versetzt und empfangen unsere Unsterblichkeit, um in Ewigkeit mit Gott, dem Herrn, unserem Erlöser, zu sein. Vers 54, wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Habt ihr Acht gegeben? Die Unsterblichkeit bezieht sich auf den Leib. Habt ihr alle Acht gegeben? Das ewige Leben haben wir schon jetzt durch den Glauben an Jesus Christus. Denn so steht es geschrieben im 1. Johannes, im 5. Kapitel, Vers 11 und 12. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Lesen wir es bitte noch einmal in Vers 54, damit alle wissen und höret bitte genau hin. Wenn aber dieser vergängliche Leib, nicht die Seele, wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib, die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Brüder und Schwestern, die Erlösung ist vollkommen. Und wir sind von Gott aus dazu bestimmt worden, ewig bei ihm zu sein. Und im Auferstehungsleib, in dem unsterblichen Leib, wird kein Alter, keine Not, nichts mehr sein können. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und der Tod wird nicht mehr sein. Saget einfach Dank dem Herrn für die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Nun noch einige Bibelstellen, die auch dazu gehören und dazu passen, aus Epheser, dem 3. Kapitel. Und hier lesen wir Vers 8, Epheser, 3. Kapitel, und zwar von Vers 8. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, ist dieses Gnadenamt verliehen worden, den Heiden, die Heilsbotschaft von dem unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Welch ein gewaltiges Wort! Den unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Vers 9 in Epheser 3, um allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat, dass Gott von Urzeiten in Gott, dem Schöpfer, alle Dinge verborgen gewesen ist. Und dann kommt unsere Aufgabe als Gemeinde, damit nunmehr den Gewalten und den Mächten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde die vielgestaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Auch das haben wir schon betrachtet. Als unser geliebter Herr und Erlöser auf Erden wandelte, hatte er einen Leib, denn so steht es geschrieben, einen Leib hast du mir bereitet. Jetzt aber ist der Leib des Herrn, die Gemeinde als ein Leib zusammengefügt, aus vielen Gliedern bestehend. Und Christus ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Und Brüder und Schwestern, nehmt dieses Wort ernst. Gott hat uns als Gemeinde dazu bestimmt, so wie durch den Sohn Gottes alle Worte der Schrift Erfüllung gefunden haben, so müssen durch die Gemeinde alle Verheißungen Erfüllung finden. Wir haben eine große Aufgabe von Gott gestellt bekommen, und diese Aufgabe müssen und werden wir aus Gnaden wahrnehmen. Gott wird zurückerstatten. Seid unbesorgt. Wir brauchen nur zu glauben und Gott die Ehre dafür zu geben. Das herrliche Wort im Kolosserbrief, Kolosser 1 von Vers 19. Kolosser 1 von Vers 19. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch ihn sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt, hat all unsere Schuld von uns genommen und der Schuldbrief wurde zerrissen, hat uns Vergebung und Versöhnung aus Gnaden geschenkt. Und wir dürfen Gottes Eigentum in Ewigkeit sein. Hier in den Versen 26 und 27 im Kolosser 1 lesen wir, nämlich das Geheimnis, das seitdem es Weltzeiten und Menschengeschlechter gibt, verborgen gewesen, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Jetzt Vers 27. Denn ihnen hat Gott kundtun wollen, welch eine Fülle von Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heidenvölkern in sich berge. Dieser Reichtum besteht darin, dass Christus in euch ist, als die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht ein Reichtum in Schätzen hier oder da, sondern der göttliche Reichtum, mit dem wir gesegnet worden sind. Wir in Christus und Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Im zweiten Kapitel im Kolosserbrief steht von Vers 13 geschrieben, Kolosser 2, Vers 13, auch euch, die ihr durch eure Übertretungen in den und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Amen. Das Amen war nicht laut genug, wirklich nicht, wirklich nicht. Nein, welch eine Botschaft, das ist Evangelium, das ist volles Evangelium, volles Heil, das Gott uns in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt hat. Vers 14, dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete. Der gesamte Schuldschein mit allen Übertretungen, mit allen Sünden, mit allem, was uns vor Gott hat anklagen und verurteilen können, der ist nicht mehr. Der wurde erstmal durchgestrichen und dann ans Kreuz geheftet. Amen. Das hat Gott getan. Das ist eine Realität. Gott hat uns völlig erlöst. Nichts ist übrig geblieben. Vers 15. Nachdem er dann die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Als der Herr sagt, ich gebe euch Macht über alle Gewalt des Feindes, das war in Matthäus 10. Und schon dort galt es. Aber um wie viel mehr gilt es, nachdem in der Tat geschah, dass alle Mächte entwaffnet, besiegt, an den Pranger gestellt wurden. Heute, wenn wir heute kämpfen, dann kämpfen wir mit einem besiegten Feind. Mit einem besiegten Feind. Denn der Sieger von Golgatha ist Jesus Christus, unser Herr. Und deshalb danken wir Gott, lesen wir es noch einmal. Und bitte nehmt es an, glaubt es, damit es euch zuteil werden kann. Vers 15 noch einmal. Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, völlig entwaffnet, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Es war nicht ein kleiner Sieg, es war ein vollkommener Sieg. Der Schlange ist der Kopf zertreten worden. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir sind erlöst worden. Alle Macht des Feindes ist besiegt. Und in diesem Sieg von Golgatha möchten wir erfunden werden. Die Gemeinde Jesu Christi hat ein Anrecht darauf, diesen Sieg unseres Herrn zu erleben, zu verkündigen und weiterzugeben. Dann haben wir das herrliche Wort in Jesaja 53. Wir alle wissen, was da geschrieben steht. Und ich möchte nur die Verse 10 bis 12 aus Jesaja 53 mit Blick auf das Mahl, mit Blick auf Golgatha, mit Blick auf die vollbrachte Erlösung lesen. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange leben, und der Wille des Herrn durch ihn gedeihen. Im Alten Testament haben wir von dem Blut gelesen, das als Sühne dargebracht wurde. Hier lesen wir, dass unser Herr sich hingegeben hat und sein Blut und Leben dargebracht. Die Sühne ist geschehen. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen, nur noch glauben, von Herzen glauben, denn nur durch Glauben haben wir den direkten Zugang zum Throne Gottes. In Vers 11 lesen wir, infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden. Denk doch bitte an Gethsemane. Infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden. In Gethsemane. Er warf sich auf sein Angesicht und betete, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat den Kelch getrunken und deshalb wird er Frucht sehen. Wir sind die Frucht der vollbrachten Erlösung. Die Erlösten sind doch die Frucht der vollbrachten Erlösung. Er wird Frucht sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, auch dir und mir, indem er unsere Verschuldungen auf sich lädt. Kann es noch deutlicher gesagt werden? Uns zur Gerechtigkeit führen, zur Gerechtigkeit verhelfen, weil er unsere Verschuldungen auf sich lädt, auf sich geladen hat. Und so kommen wir durch den Glauben zur göttlichen Rechtfertigung. Und der Teufel hat kein Anklagerecht mehr. Bitte glaubt doch Gottes Wort. So wie es hier geschrieben steht, so ist es in Ewigkeit wahr. Und dann noch Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zuteilen und mit Starken soll er Beute teilen zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat. Dank sei dir, geliebter Herr, zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat. Und für die Übeltäter fürbittend eingetreten ist. Die Sünde der vielen getragen hat. Psalm 110 ist eines der Hauptworte. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege alle Feinde zum Schemel deiner Füße. Psalm 110, Vers 4. Und eigentlich müsste man Vers 1 mitlesen. So lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Vers 4, geschworen hat der Herr und wird sich's nicht leid sein lassen, du sollst Priester in Ewigkeit sein, nach der Weise Melchisedeks. Wir können hier nicht mehr darauf eingehen, aber jedes Mal, wenn der Erlöser in einer Aufgabe gezeigt wird, die in Verbindung mit der Erlösung steht, wird er neben Gott gezeigt. setze dich zu meiner Rechten, bis ich hinlege alle Feinde zum Schemel deiner Füße. Wenn wir ihn als Lamm Gottes sehen, als Löwe aus dem Stamme Juda, als Fürsprecher, als Mittler, als hoher Priester, dann sehen wir nicht als eine zweite Person der Gottheit, sondern in seinen Aufgaben, die er zu erfüllen hatte, in Verbindung mit dem Erlösungswerk, das er vollbracht hat. 16 Mal wird im Neuen Testament die Stelle aus Psalm 110 wiedergegeben. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich hingelegt habe, deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Wen sah Stephanus? Stephanus sah keine zweite Person. Stephanus sah den Menschensohn zu Rechten Gottes. Setze dich zu meiner Rechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und im Übrigen habe ich auf meiner letzten Reise durch die USA und Kanada vor gut einer Woche oder zwei Wochen 12 Predigten von Bruder Branham gehört. Ich habe ja den kleinen iPod und da habe ich die über 1000 Predigten drin. Und dann sagt Bruder Branham, ich habe es mir besonders notiert, die Feuersäule kommt immer von rechts. Und der Engel des Herrn steht immer zu meiner Rechten. Er hat einfach mal dieses hervorgehoben, dass die Feuersäule nie von links kam, sondern von oben, aber von rechts. Und der Engel des Herrn stand zu seiner Rechten. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber ich habe es schon gesagt, jedes Mal, als ich die Stimme des Herrn hörte, immer von rechts, nie von links, nie direkt von vorne, immer von oben, von rechts. Wir gehen nicht näher darauf ein, setze dich zu meiner Rechten, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle Feinde hinlege zum Schemel dein. Ihr könnt es ja nachlesen, Matthäus 22, Vers 44, Markus 12, Vers 36, Lukas 10, Vers 42, überall steht das Gleiche geschrieben. Man muss nur das Schlüsselwort finden und unter der Leitung des Heiligen Geistes weitergehen, um zu sehen, in welchem Zusammenhang ist was gesagt worden und wo gehört es hin. Zum Beispiel in Offenbarung 5, da heißt es, der Löwe aus dem Stamme Juda hat überwunden. Und im übernächsten Vers steht, und das Lamm nahm das Buch, hier Löwe, da Lamm. Er kann sich offenbaren, sogar zur selben Zeit, auf verschiedene Weise. Niemand kann ihm sagen, wie und was er tun soll. Wie ich eben schon erwähnte, er ist der Mittler des Neuen Testaments. Und deshalb steht geschrieben, es gibt nur einen einzigen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Alles steht klar geschrieben, aber es muss den Menschen durch den Heiligen Geist aus Gnaden geoffenbart werden. Jetzt nur noch schnell vor dem Abendmahl zu Hebräer, dem ersten Kapitel. Hebräer, erstes Kapitel. Es ist ja so, dass in den Hebräerkapiteln alles in ganz wunderbarer Weise ausgeführt worden ist. Der Heilsplan Gottes mit Jesus Christus, unserem Herrn. Hebräer, erstes Kapitel von Vers 1 bis 3. Nachdem Gott vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Weltzeiten geschaffen hat. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines Wesens und trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Hier sehen wir unseren Herrn als Gott in seiner Allmacht beschrieben. Alles am richtigen Ort, in dem richtigen Zusammenhang. Man muss es nur richtig sehen. Dann in Hebräer, dem zweiten Kapitel, lesen wir nur Vers 8. Hebräer 2, Vers 8. Alles hast du ihm unter die Füße unterworfen. Ihr merkt das Wort unterworfen, Unterwerfung. Es musste so sein, mit Gewalt unterworfen. Alles hast du ihm unter die Füße, nicht nur geworfen, unterworfen. Dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Jetzt kommt natürlich das, was uns auch noch Not bereitet. Bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Aber so gewiss es schon geschah, wird es geschehen, wie wir vorher aus 1. Korinther, dem 15. Kapitel, gelesen haben. 1. Petrus, hier haben wir noch ein herrliches Wort, im 1. Petrus, im 3. Kapitel, lesen wir nur Vers 23. Moment, 1. Petrus, 3. Kapitel, ja, 1. Petrus, 3. Kapitel, ich meine Vers 22, der nach seiner Himmelfahrt zu Rechten sitzt. Engel, Gewalten und Mächte sind ihm untertan geworden. Alles muss sich vor ihm beugen. Er ist der Sieger von Golgatha. In Matthäus, dem 26. Kapitel, lesen wir die Einsetzungsworte zum Abendmahl, die während dem Passamahl gesagt wurden, und die wollen wir jetzt nachlesen. Und zwar aus Matthäus 26, von Vers 26 bis 29. Matthäus 26, von 26. Während des Essens aber nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmet, esset, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch und sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten: Trinket alle daraus. Denn dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wir alle wissen, das Blut war nicht im Kelch. Im Kelch war Wein. Und alle, die getrunken haben, die haben nicht Blut, die haben Wein getrunken. Es ist alles in Symbolen geschrieben und dargestellt worden. Das Blut des Erlösers hat weder er getrunken noch die Jünger. Mit seinem eigenen Blut ist er in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat das Blut auf den Gnadenthron dargebracht. Und das Blut bleibt auf dem Gnadenthron bis zu unserer Vollendung. Aber hier im Abendmahl, es ist ein Gedächtnismahl an das, was unser Erlöser am Kreuz auf Golgatha getan hat. Damit alle es auch aus der Heiligen Schrift vernehmen, lesen wir einfach Vers 29. Ich sage euch aber, ich werde von nun an von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es neu mit euch trinken werde im Reiche meines Vaters. Was merken wir hier? Man darf nicht einen Vers herausnehmen, sondern man muss weiterlesen. Man muss weiterlesen, um den genauen Zusammenhang aus der Schrift zu haben. Aus der Schrift. Er hat nicht gesagt, ich werde nicht vom Blut trinken, sondern ich werde von nun an von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es neu an jenem Tage mit euch trinken werde. Wie dankbar sind wir für Gottes Wort. Gottes Wort schenkt uns nichts als Klarheit. Markus 14, lesen wir das Gleiche. Markus 14 und hier von Vers 22. Markus 14 von Vers 22. Während des Essens nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten, nehmet, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Höret Vers 24 und 25. Und er sagte zu ihnen, dies ist mein Blut, das Bundesblut, das für viele vergossen wird. Darauf bezieht er sich. Und dann kommt Vers 25, wahrlich, ich sage euch, ich werde von dem Erzeugnis des Weinstocks hinfort nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es neu trinke im Reiche Gottes. Dazu noch die Stelle aus Lukas 22. An dieser Stätte geht es uns nur um die klare und wahre Verkündigung des Wortes Gottes. Und hier braucht niemand Wein in Blut zu verwandeln. Die Verwandlung muss in uns geschehen. Das Innere muss verwandelt werden, damit wir den Zugang zum Gnadenthron bekommen, nämlich durch das Blut des Lammes. Lukas 22 von Vers 19. Dann nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso tat er auch mit dem Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier haben wir eine Zusammenfassung. Beides wird erwähnt, Kelch und Blut. Kelch wurde getrunken, das Blut wurde vergossen zu unserer Erlösung und Versöhnung. Noch eine Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, dem 6. Kapitel, Johannes Kapitel 6, Vers 54. Johannes 6, Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn am jüngsten oder letzten Tage auferwecken. Hier haben wir eine herrliche Zusammenfassung von dem, was für uns geschah. Und wir wissen, wenn wir heute das Mahl feiern, als Gedächtnis an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Und Paulus hat es ja im Korintherbrief beschrieben, 1. Korinther, 11. Kapitel. Hier hat er sogar eine geringe Ergänzung zu dem, was in Matthäus 26 gesagt wurde, eingefügt unter der Leitung des Heiligen Geistes. Lesen wir im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel von Vers 23. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen. Im Einleitungswort haben wir gehört, dass wir die Verkündigung in der ursprünglichen Form behalten sollen, so wie es aus dem Munde und der Feder der Apostel kam. Lesen wir es noch einmal. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch. Dies ist mein Leib und dann die Worte für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Zum Gedächtnis an das, was am Kreuz auf Golgatha geschah. In Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und das, was durch Leiden und Sterben für uns geschah, wenn wir das Mahl des Herrn zu uns nehmen, das Brot und dann den Kelch, einfach in dem innigsten Gedanken und der direkten Verbindung zu unserem Herrn und Erlöser. Du hast deinen Leib schlagen lassen, so wie das eine Brot gebrochen wird und wir untereinander viele Glieder sind, so bilden wir einen Leib, zusammengefügt unter der Leitung des Heiligen Geistes, erkauft durch das Blut des Lammes. Wir sind Gottes Eigentum in alle Ewigkeiten. Fassen wir zusammen, was hier heute gelesen und gesagt wurde. Im Alten Testament, das Blut ist für den Altar bestimmt, das Blut ist zur Sühne bestimmt. Wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen. Und dann sehen wir das Volk und wir sehen das Buch und wir sehen das Blut des Bundes. Das Volk des Bundes, lass mein Volk ziehen. Lass meinen Sohn ziehen, meinen Erstgeborenen, dass er mir diene. Und die Garantie der vollbrachten Erlösung im Alten Testament war das Blut des geschlachteten Lammes. Das war Erlösung, das war Vergebung, das war Schutz, rechts und links, oben und unten. Einfach geschützt, ganz und gar aus Gnaden geschützt unter dem Blut des Lammes. Genauso ist es im Neuen Testament. Durch das Blut des Lammes, völlig erlöst, bewahrt unter dem Blut des Lammes, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen, bis wir als Überwinder vor dem Herrn erscheinen, wie wir es in Offenbarung 12, Vers 11 gelesen haben. Sie haben ihn, den Feind, überwunden durch das Blut des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Das Wort ist unser Zeugnis geworden. So danken wir dem treuen Herrn für sein gesamtes Wort, für alles, was uns darin gesagt wird. Jetzt noch ein Wort zur Fußwaschung und alle, die das noch nicht so sehen, denen wird es Gott offenbaren, ob schon heute, das werden wir dann sehen. An dieser Stätte wird niemandem gesagt, was er tun soll. Wir lesen einfach die Heilige Schrift und glauben, was darin geschrieben steht. Und zwar Johannes, das 13. Kapitel. Ich lese um der Zeit willen nur von Vers 14. Johannes 13, von Vers 14. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Das Amen habe ich eben nicht gehört, aber es ist gut. Wir sagen Amen zu jedem Worte Gottes. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ein großer Pfingstprediger hat sich lustig über dieses Wort gemacht und hat gesagt, ach, ihr könnt ja meine Schuhe putzen. Wenn der Herr Schuhe oder Sandalen gemeint hätte, dann hätte er es gesagt. Wenn er Füße gesagt hat und wer damit zum Alten Testament geht, nicht im Allerheiligsten, im Heiligtum stand das Waschbecken und die Leviten mussten ihre Füße und ihre Hände waschen, ihre Füße und ihre Hände waschen, ehe sie den Dienst im Heiligtum getan haben. Und wir sind ein Volk von Priestern. Wir sind das Heiligtum Gottes. Wir sind erlöst. Wir gehören ihm. Und sein Wille möge durch die Gemeinde geschehen. In Vers 15 sagt unser Herr, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Er hat allen die Füße gewaschen und wir sollen es einander tun. So steht hier das Wort einander. Vers 14, letzter Teil. So seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Der Herr hat es uns nicht freigestellt. Er hat nicht gesagt, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr es ja tun. Wenn ihr nicht möchtet, dann könnt ihr davon gehen. Nein, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Ich werde mich hüten. Ich werde mich hüten, ein einziges Wort Gottes umzudrehen. Ich werde mich hüten. Lasst jedes Wort, so wie es geschrieben steht, und erbittet euch von Gott Gnade, danach zu tun. Ob es schon heute geschieht, das möget ihr vor dem Herrn entscheiden. Noch einmal Vers 15 und dann auch Vers 16, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Gesandter nicht höher als sein Absender. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Nur noch Amen. Nur noch Amen. Dann stehen wir auf und bitten, dass die beiden Schwestern nach vorne kommen, ein Lied singen und dass wir dann im Gebet verharren und uns innerlich vorbereiten, das Mahl mit dem Herrn und miteinander zu halten. Ich sehe einen Zettel. Morgen werden wir Taufe und Kindersegnung haben, so Gott will und wir leben. Ja. Singen wir schon zwischendurch den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
Des Feindes Macht, es ist vor. sag ich Preis und Dank. O Überwinder, hör meinen Lobgesang. In deiner Gnade hüll ich mich tief hinein. In deinem teuren Blut bin ich gerecht und rein. Ihr seid dem Lamm, das rief, da es geschlacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht.
Bruder Müller und Bruder Lackner, kommt bitte nach vorne, um das Brot zu brechen.
Hast du? Ja, gib den Brief. Das ist nicht drin.
Wir stecken mal hier
hin. Ja, da hinten ist. Ja. Nein.
Herr und Gott, wir blicken. Ja, mein Ding. Herr und Gott, im Aufblick zu dir, auch in dieser Stunde, Herr im Himmel, kommen wir als dein Volk, als solche, die du uns erlöst, erkauft, die du dein Leib hingegeben hast,
o Herr,
für dich gebrochen. Du hast dein Blut vergossen, o Herr des Himmels. Wir danken dir, dadurch hast du uns die Erlösung geschaffen. Du hast uns gebracht, o Herr, so bitten wir dich, wie dieses Brot, das wir in unseren Händen haben, als Sinnbild, Gedächtnis an das, Herr, was du an deinem Leibe gelitten, gebrochen. Herr, du, der du ein Leib warst, so sind wir, Herr, dein Leib geworden, als Glieder deines Leibes. Und bitten dich, o Herr, schenke Gnade, dass wir teilnehmen und, Herr, gedenken dessen, was du für uns getan hast. Segne alle, die daran teilnehmen, schenke du uns allen Gnade, dass wir es, Herr, hochschätzen, denn du hast den hohen Preis bezahlt. Dank sei dir dafür. Amen.
Geliebter Herr, ich möchte dir aus der Tiefe meines Herzens danken. Wir haben es ja heute in der Verkündigung gehört, was du es dir kosten hast lassen, uns zu erlösen. Geliebter Herr, nun bitte ich dich, lass jede Seele würdig hinzutreten zu deinem Tische. Ich bitte dich, Herr, durchforsche du unsere Herzen, Herr Jesus, damit es uns zum Segen gereicht und nicht zum Gericht. Lass du Gnade walten, Herr, und ich segne es im Namen unseres Herrn Jesus Christus und jeden, der an diesem Brote teilnimmt, in rechter Weise. Dir sei der Dank und der Lobpreis dafür, in Jesu heiligen Namen. Amen.
Amen. Bruder Harry Schmidt und Erich Schmidt, kommt bitte auch noch nach vorne, um das Brot zu brechen.
Während wir im Gebet verharren, möchte ich ein Wort an alle richten, die vielleicht zum ersten Mal am Mahl teilnehmen. Vielleicht habt ihr euer Leben noch nicht bewusst dem Herrn geweiht, noch keine wirkliche Bekehrung erlebt, aber das Wort hat euch angesprochen und ihr möchtet euer Leben dem Herrn weihen. Wir haben es ja gehört, er starb für uns. Wir waren wertvoll in seinen Augen, so wertvoll, dass er sein Blut und Leben für uns dahin gegeben hat, am Kreuz auf Golgatha. Wir möchten das heute wirklich alle, ohne Ausnahme, alle daran teilnehmen. Und deshalb bitte ich uns jetzt, die Häupter zu neigen. Und ich habe die Frage, wer möchte Gewissheit von denen, die bis jetzt noch nicht einmal teilgenommen haben, dass ihr daran teilnehmen könnt? Es steht ja geschrieben, ein jeder aber prüfe sich selbst und danach esse er. An alle, die sich noch nicht haben taufen lassen, aber den Entschluss gefasst haben, dass sie sich taufen lassen werden, ihr könnt am Mahl des Herrn teilnehmen. Während wir im Gebet verharren, lasst mich fragen, indem ihr die Hände hebt, für wen wir noch beten sollen, um euch besonders dem Herrn zu weihen und hinzulegen. Haben wir noch einige? Danke, 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 danke. Überall danke, 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 danke. Ja, der Herr möge alle Danke, alle segnen. Und bitte, nehmt die Vergebung, nehmt die Versöhnung, nehmt alles an, was der Erlöser uns am Kreuz auf Golgatha aus Gnaden geschenkt hat. Nehmt es an und dankt ihm dafür und nehmt dann teil am Mahl des Herrn. Geliebter Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen. Du hast uns geliebt, also hat Gott die Welt geliebt. Wir danken dir für deine geoffenbarte Liebe am Kreuz auf Golgatha. Wir legen dir alle hin, alle, die jetzt innerlich zu dir rufen, o Herr, sei ihnen nahe, sei ihnen nahe. Schenk ihnen die Gewissheit, dass du sie angenommen hast und dass sie dein Eigentum sein dürfen für Zeit und Ewigkeit. Segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Wir danken dir von Herzen dafür. In Jesu heiligem Namen. Und alles Volk sage Amen. 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 Ja. Lob und Dank sei unserem Herrn. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Dazu sagen wir alle Amen. 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 Wir prüfen uns vor dem Angesicht Gottes. Und wenn ihr etwas findet, bringt es unter das Blut. Sagt es dem Herrn. Sagt es dem Herrn. Und er wird alles wohlmachen. Vergebt auch einander, wie der Herr uns vergeben hat. Nehmt einander an, wie er uns angenommen hat. Lasst uns ein Herz und eine Seele werden, im Wort, im Blut, im Geiste vereint. Sagt ruhig Amen.
Amen.
Amen. Wir als Volk von einem Stamme kämpfen auch für einen Mann, singt ein Liederdichter, und wir kämpfen für das wahre Wort, für den Glauben, der den Heiligen ein für ein allemal übergeben worden ist. Möge der Herr uns alle segnen und mögen alle am Mahl des Herrn teilnehmen, nach dem, was unser Herr sagte, nehmet hin und esset alle davon. So steht's geschrieben, und tun wir's im Glauben zur Ehre des Herrn und zur Bestätigung, dass wir angenommen haben, was er für uns getan hat. Halleluja! Preis und Ehre sei unserem Herrn. Ja, mein Gott, ja. O Herr.